Matthäus 12, Vers 38. Wir beginnen mit Vers 38 und lesen bis Vers 45. Da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen: Ein böses und ehrbrecherliches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Nineveh werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin, und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Die Königin des Sodens wird in Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören, und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. Wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er: Ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann gibt er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er, und sie sehen ein und wohnen dort, und es wird zuletzt mit diesen Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, ich bete, dass du wirst uns heute helfen zu verstehen, was Jesus gemeint hat, mit was er gesagt hat über den bösen Geschlecht, was gab es zu der Zeit. Und Vater, ich bete, dass du wirst uns auch Weisheit geben, als wir leben in der jetzigen Zeit, dass wir werden den Mut haben, für Gott da zu stehen, auch wenn die meisten Leute sind wie die Pharisäer und Schriftgelehrten und sind nicht gläubig. Bitte segne uns heute. Ich bitte in Jesus' Name. Amen. Wir lesen nochmals Vers 38. Steht da, antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen: Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Was wir haben hier, ist eigentlich eine Fortsetzung der Diskussion, die früher begonnen hat. Also, als wir gehen durch Matthäus 12, wir können nicht Einzelteilen rausnehmen, ohne den Zusammenhang mit den anderen Versen auch zu betrachten. Und so, wir wissen, dass vorher, also gerade davor, Jesus hat einen Dämon ausgetrieben aus irgendjemand. Und die Volksmenge haben darauf reagiert, also positiv, die Schriftgelehrten und Pharisäer aber nicht. Matthäus 12, Vers 23. Es steht, und die Volksmenge staunte und sprach: Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Also die waren so gläubig oder waren mindestens offen zu der Möglichkeit, dass Jesus Christus der Messias sein könnte. Die Pharisäer aber, in Vers 24, als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie: Dieser treibt die Dämonen nichts anderes als durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Und so Jesus hat dann in den nächsten Versen, die wir vorher in einer anderen Vokation betrachtet haben, Jesus hat diese Erklärung der Pharisäer zerrissen. Also offensichtlich, Beelzebub würde nicht sein einziger Dämonen austreiben, denn das wird ein Haus, der gegen sich selbst ist und es könnte nicht stehen. Und so das lässt noch offen nur eine Möglichkeit und das ist die Frage von der Volksmenge. Und das ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? So da waren zwei Möglichkeiten. Jesus hat schon eine Antwort zunächst gemacht und die Pharisäer waren nicht sehr glücklich darüber. Und so, die haben dann sarkastisch gegen die andere Antwort dann erwidert. Und so, sie haben gesagt, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Also normalerweise, wenn wir sehen das Wort Meister oder Lehrer, was Meister hier bedeutet, wir werden denken, das ist sehr respektvoll, wie sie das gesagt hat. Aber eigentlich, das ist nicht, was wir hier haben. Was wir hier haben, ist Sarkasmus. Es ist mehr, wie Kinder das also sagen würden, wenn sie spielen, als ob jemand ist Lehrer, der wirklich nicht Lehrer ist, und sagen so, Meister, also es ist sehr sarkastisch gemeint. Und so, sie machen Spott auf ihn. Also gib uns ein Zeichen, damit wir glauben können. Es war nicht wirklich aber, dass sie glauben wollen, sondern sie machen Spott auf ihn, weil sie sind ungläubig. Und das hilft uns zu verstehen, warum Jesus die so geantwortet hat. In Vers 39, er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehrbrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Also die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren ungläubig und sie haben ein Zeichen erfordert, aber es war nicht erst gemeint, nicht ernst gemeint. Und so Jesus hat dann abgelehnt. Er sagt, er würde keine geben. Es ist interessant, in die andere Evangelium, wenn wir lesen die gleiche Geschichte, es steht einfach, dass es wird kein Zeichen gegeben. Aber in Matthäus es steht außer den Zeichen des Propheten Jona. Und so manche meinen, also Matthäus hat etwas hinzugefügt. Aber in Wirklichkeit, dieses Zeichen des Propheten Jona war für die Ungläubigen keine Zeichen. Warum? Weil es war noch nicht geschehen. Es war etwas in der Zukunft. Die Zeichen des Propheten Jona geht um die Auferstehung Jesus, was viel später geschehen wird. Die Pharisäer hatten gerade die Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand und die Austreibung eines Dämons miterlebt. Also das ist zwei Sachen, die, wenn wir die davon gelesen haben, in Johannes Evangelium, er hatte das Wort Zeichen benutzt für diese Sachen. Also zwei Zeichen, sie haben das verpasst. Wenn sie immer noch nicht überzeugt waren, war ihr Entschluss bereits gefasst. Es hat keinen Grund mehr gegeben, sie mit mehr Zeichen zu belustigen. Also sie glaubt nicht, hat entschieden, nicht zu glauben und nichts, was Jesus tun würde, das ändern. Und so Jesus sagt, nein, ich werde euch kein Zeichen geben, außer den Zeichen des Propheten Jona. Und das ist ein Zeichen, das für sie wird dann zu spät, weil sie haben ihn schon abgelehnt. Die Darstellung vom Zeichen im Alten Testament war nicht ungewöhnlich. Also, dass die Juden ein Zeichen immer erwartet hat, man kann das ein bisschen verstehen, denn im Alten Testament, Gott hat sehr oft mit den Juden geredet durch Zeichen. Also angefangen mit dem Regenbogen am Himmel, also das Gottes Zeichen, dass er wird die Welt nicht mehr mit Wasser vernichten. Und dann durch die Zeichen, die gegeben wurde durch Mose und Elia und Jesaja oder die direkt an Gideon gegeben wurde. Gott hat oft durch Zeichen zu seinem Volk gesprochen. So warum dann hier nicht? Die Generation, die Geschlecht, von der er gesprochen hat, hatte in der Tat schon die größte aller im Alten Testament erwähnten Zeichen erhalten und hat das verpasst. Was ist die größten Zeichen, von denen wir lesen im Alten Testament? Es ist einer, der auch Zukunft ist, waren, aber es war geschehen zur Zeit dieser Pharisäen und dieser Zeichen steht vor ihren Augen, als sie gesagt hat, bitte gib uns ein Zeichen. Und es war schon vor ihren Augen. Jesaja 7, Vers 10 bis 14. Es steht, weiter redete der Herr zu Ahas und sprach, also Ahas war König, eine böse König sogar, und sprach, er bitte ein Zeichen von dem Herrn, deinen Gott. Er bitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas, ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja, hör doch aus Davids. Es ist euch genug, dass ihr Menschen ermutet. Musstet ihr auch meinen Gott ermuten? Darum wird der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Also Ahas war König. Und Gott hat gesagt, bitte um ein Zeichen, damit du weißt, dass was ich sage, ist wahr. Und er sagt, er will nicht. Also er glaubt nicht und er müsste auch nicht glauben. Er wird nichts bitten um eine Zeichen. Und dieses Zeichen war dann gegeben und die Pharisäer haben es gerade vor Augen, aber haben es abgelehnt. Genau wie ihre Vorväter immer getan hat, haben sie das dann auch getan. So nun in Vers 40. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Wie das Ahas gegebene Zeichen, sollte dieses Zeichen zu einem späteren Zeitpunkt gegeben werden, sodass es in Bezug auf die gegenwärtige Ungläube, also unwirksam wäre. Also es könnte die Pharisäer und Schriftgelehrten gar nicht helfen, weil die könnten rumschauen und sagen, die Zeichen Jonas, was hat das heute mit uns zu tun? Also erst später wird diese Zeichen eine Bedeutung haben. Also für die zu der Zeit also gar keine Bedeutung haben. Das Zeichen selbst hat zu großer Bestürzung geführt, da viele versucht haben zu zeigen, dass Jesus genau 72 Stunden im Grab war. Also dieses Zeichen, er sagt, wie Jona im Bauch des Fisch war 3 Tage und 3 Nächte. Und so viele haben dann gesagt, okay, Jesus war gekreuzigt. Also wenn es ist am Freitag, wie die meisten Leute meinen, dass es war, also nach Tradition war es am Freitag. Und vom Freitag bis Sonntagmorgen kann man nicht die, also kann man nur die Hälfte von 72 Stunden finden. Und so die versuchen zu sagen, also ich habe einmal als Kind ein Predigt gehört, wo der hat gepredigt am Mittwoch und hat gesagt, heute ist er klarer, wie es ist, dass es wirklich am Mittwoch ist und morgen wird jemand anderes kommen und sagen, dass es ist Donnerstag. Und dann am Freitag haben wir jemanden, der sagen würde, dass es ist Freitag. Und dann er hat Beweise gegeben für alle drei. Also eine also nutzlose Sache, da es ist eigentlich nicht nötig. Also solche Versuche, die Geschichte der Kreuzigung umzuschreiben, sind jedoch weder hilfreich noch notwendig. Denn wir wissen, dass die Art, wie die Juden Zeit gerechnet hat, ist anders, als wie wir das rechnen. Also wie wir das rechnen, wenn ich sage, in drei Tagen, also die meisten werden keine Ahnung, was ich meinen würde. Also manche würden sagen, also übermorgen, andere Tage danach, also denn jede Kultur ist ein bisschen anders. Also wir haben immer noch Probleme mit dieser Sache, denn in manchen Kulturen, die rechnen jeder Teil von einem Jahr oder jeder Teil von einem Tag, als ob es das Ganze ist. Zum Beispiel, wenn man in Südkorea geboren wird, also letzten Tag des Jahres, okay, 31. Dezember, und dann am 1. Januar, sie sind dann zwei. Das macht das Sinn? Weil jedes Tal von einem Jahr ist gerechnet als ein Jahr. Und so ihr zweiter Geburtstag ist am ihren zweiten Tag auf der Erde. Also es macht keinen Sinn für uns. Aber für die Juden, das macht wohl Sinn. Denn jeder Tal von einem Tag war gerechnet als einen ganzen Tag, also Tag und Nacht. Und so, wenn wir daran denken, dass Jesus wurde am Freitag gekreuzigt, lag am Samstag den ganzen Tag im Grab und am Sonntag ist auferstanden, nach jüdischer Art die Zeit zu zählen, das sind schon drei Tage. Und für jemanden, der nicht zufrieden mit das ist, es gibt eine andere. Und das ist, Jesus hat gesagt, drei Tage und drei Nächte. Und zwischen den Zeit, also wie die Juden rechnet es, man hat drei Tage, aber manche würden sagen, nur zwei Nächte. Und so, die haben dann ein Problem mit das. Aber egal wie man kommt, man könnte nicht auf drei Nächte kommen, ohne auf vier Tage zu kommen, wenn man das vor einem Tag macht. So, das ist nicht hilfreich. Aber wenn man überlegt, zu welcher Zeit Jesus verhaftet war, und man nimmt die Zeit, wenn er vor Richter war, dann hat man die dritte Nacht. Also denke, also wie es heute aufgemacht wird, man wird verhaftet, also so heute für etwas, was man gemacht hat, und man bleibt im Gefängnis, also eine bestimmte Zeit, bis man vor der Richter kommt und der Richter dann sagt, also du musst ein Jahr im Gefängnis bleiben, aber es ist gerechnet von der Zeit, wann du verhaftet wurdest, also nicht von der anderen Zeit. Und wenn man das so rechnet, dann man kann sagen, dann hat man die ganze Zeit. Und ich kann auch ein Beispiel geben vom Alten Testament, wo es wurde genauso gemacht. Also es wurde Abraham gesagt, dass seine Nachkommen, also werden 400 Jahre im Gefängnis bleiben und dann in den vierten Geschlecht, sie werden befreit. Wenn man rechnet mit den Zahlen aus der Bibel, aber man findet, dass die waren in Ägypten nur 215 Jahre. Aber wenn man rechnet von der Zeit der Verheißung bis die Befreiung, dann kommt man auf, wie es steht im Neuen Testament, 430 Jahre, gerundet wäre dann 400 Jahre. Und so die Juden, also die Rechten, sagen anderes, als wir machen. Und das sollte uns nicht bestürzen, wenn wir Gottes Wort lesen und sagen, das macht keinen Sinn. Wir sollen stattdessen einfach glauben, dass es gibt manchmal Sachen, die nicht, wir nicht verstehen, weil wir sind von einer anderen Kultur. Aber die Bibel ist trotzdem glaubwürdig, wenn wir nicht also alle Erklärungen verstehen. Wenn wir dann vergleichen diese zwei Seiten, okay, Jona war der Zeichen, was gegeben wurde. Aber es hat etwas zu tun mit Jesus und wie er nachher sterben würde. So es gibt zwei Vergleichspunkte zwischen Jona und Jesus. Die erste ist, dass beide nach 3 Tagen und 3 Nächten vor dem Tod gerettet wurden. Jona 2, Vers 1 bis 3, es steht, und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte, und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Also Jesus, was er gesagt hat, war eigentlich ein Zitat von diesem Vers. Also 3 Tage, 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu den Herrn, seinen Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu den Herrn, und er erhörte mich, aus den Schoß des Totenreichs schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Als ich ein Kind war, ich habe sehr oft Predigt gehört, wo Prediger haben also verteidigt die Geschichte von Jona und hat gesagt, dass es wäre möglich, 3 Tage also leben zu bleiben in einem Fisch. Dann als ich Erwachsener war, ich habe ein Predigt von jemandem gehört, von dieser Stelle, und er hat gesagt, die Bibel sagt nicht, dass er war lebendig 3 Tage in dem Fisch, sondern es steht, dass er war tot. Es steht, dass er hat gebeten in den Bauch des Fisches. Und was hat er gesagt? Aus den, also ich lese es nochmal. Aus meiner Drangsal rief ich zu den Herrn, und er erhörte mich. Aus den Schoß des Totenreiches schrie ich, und du erhörtest meine Stimme. Warum war er in den Bereich des Totenreichs? Weil er war tot. Und er hat gebetet, der Herr hat ihn errettet aus dem Bereich des Totenreichs. Und dann er hat gesehen, er war in den Fisch. Und er hat dann gebetet nochmals und hat gesagt, Gott, das war gut, aber ich brauche noch mehr. Rette mich jetzt aus dem Fisch. Und so wir haben 2 Gebete in dieser Stelle. Und in dem einen Gebet, er sagt, ich habe gebetet und du hast mich erhört. Jetzt erhöre mich dann wieder. So Jona war tot. 3 Tage, 3 Nächte und dann er war auferweckt. Jesus war genauso. Am ersten Tag der Woche, ich lese jetzt von Matthäus 24, Vers 1 bis 7, am ersten Tag der Woche kamen sie am frühen Morgen zum Grab und betrachten das wohlriechende Gewürze, die sie bereitet hatten, und noch etliche mit ihnen. Sie fanden aber den Stein von dem Grab weggewälzt. Und als sie hineinging, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen 2 Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war, und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Also am dritten Tag, er war genau wie Jona auferstanden, aber nicht genau wie Jona, denn Jona musste beten, damit Gott ihn erweckt. Aber Jesus Christus wurde also vom allein, also er hat selbst die Macht, wieder aufzuerstehen am dritten Tag. Der zweite Vergleichspunkt zwischen diesen beiden Geschichten ist die Reaktion des Volkes auf die Verkündigung. Und es ist verschieden. Also der eine war gut, die andere war schlecht. Die Männer von Nineveh, die haben geglaubt. Die Männer, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben ihn abgelehnt. Jesus nun sagt in Vers 41, die Männer von Nineveh werden in Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin, und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Jona, noch er endlich befreit wurde von den Fisch, er macht die Reise dann nach den Stadt Nineveh, und als er da reingekommen war, er hat angefangen zu predigen. Es steht in Jona 3 und Vers 4. Und Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Nineveh wird zerstört. Und die Leute von Nineveh glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Nineveh. Und er stand vor seinen Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich im Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagte in Nineveh, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinen bösen Weg und von dem Unrest, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte andere Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinen grimmigen Zorn, so dass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Also, Gott hat gesehen, wie Nineveh darauf reagiert hat, und er hat seine Meinung geändert, und er hat sie gespart. Also wir wissen von der Geschichte, dass circa 100 Jahre später, die waren genauso böse wie vorher. Und Gott hat die dann zerstreut. Also Nineveh war also zu der Zeit der größte Staat der Welt, vielleicht der größte Staat, was je gegeben hat auf der Welt. Und es wurde so ganz vernichtet, dass es ist heute schwer ist, es noch überhaupt noch zu finden. Und eine andere Welt, also der die Welt versucht hat zu erobern, war dadurch gelaufen, Jahre später. Und er hat gesagt, es war unglaublich, wie Gott der Stadt Nineveh weggemacht hat. Die Pharisäer aber, die haben nicht reagiert wie die Leute vom Nineveh. Und so, die waren genau das Gegenteil. Vers 42, es steht, die Königin des Sodens wird in Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und wird es verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Salomo. So nach dem Vergleich mit Nineveh, Jesus hat dann eine zweite gemacht. Und das war mit den Leuten, die weit, sehr weit gekommen waren, um Salomo und seine Weisheit anzuhören. Die Leute von Nineveh haben sich bereut, als sie die Worte Jonas gehört haben. Und die Königin von Saba sind sehr weit gereist, um die Worte Salomos zu hören. Die Pharisäer haben eine bessere Chance als beide. Denn Jesus Christus selbst steht da vor ihnen. Aber sie haben entschieden, nicht zu glauben. Vers 43, Jesus hat dann eine kleine Vergleich gemacht. Und es geht um den Wunder, die er gerade getan hat, dass er den Geist weggetrieben hat, den bösen Geist weggetrieben hat von diesem Mann. Und er redet nun über ein ähnliches Zufall. Also ob es war genau das gleiche Mann oder ob es war überhaupt ein Mann, wissen wir nicht. Es kann sein, dass er nutzt es als Beispiel und in diesem Beispiel er meint Israel und nicht unbedingt einen bestimmten Mann. Aber er sagt in Vers 43, wenn aber der unreine Geist von den Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Städten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Denn er spricht, ich will in meinem Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie sehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesen Menschen schlimmer als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Und so sagt er am Ende, also es, man sieht, es geht nicht unbedingt um diesen Mann, sondern diesen bösen Geschlecht, der so viele Gelegenheit gehabt hat, viel mehr als Nineveh. Und die haben es aber abgelehnt. Und man könnte dann auch Nineveh nutzen als ein Beispiel, denn sie haben sich bereut und waren umgekehrt. Aber was war danach geschehen? 7 böse Geister, schlimmer als die, die zuvor da waren, waren in Nineveh gekommen, sodass Nineveh war noch schlimmer danach, als sie war davor. Und Gott hat sie dann gerichtet. Und so das war eine Warnung für die Pharisäer und die Schriftgelehrten, dass wenn sie die Gelegenheit, die sie jetzt hat, ablehnt, es wird sehr schlimm für sie im Gericht. Nachdem alle Wunder, die Jesus vorbracht waren, er hat viele Kranken geheilt, er hat die Blinden wieder sehen gemacht, die Lahmen könnte wieder gehen. Aber wenn das, nachdem all das geschehen ist, Israel geht zurück in ihren alten Wege, zurückgekehrt zu das, was sie vorher getan hat. Ihr letzter Zustand wäre dann schlimmer als der erste. Und das ist, was Jesus sagt mit diesem Gleichnis. Heute, wir können sagen, wir haben noch mehr Gelegenheiten, das Wort Gottes zu hören, als sie zuvor. Also zu der Zeit Jesus, sie könnten Jesus, wenn sie wussten, wo er war, sie könnten dahin laufen und könnten ihn da begegnen und anhören. Sie können vielleicht eine von seinen Jüngern hören, aber sonst war es nichts. Also nur wenige Leute haben überhaupt die Gelegenheit gehabt, Gottes Wort zu lesen. Also da waren nicht sehr viele Buchholen mit Gottes Wort. Also da war nur wenig. Aber heute, was für Gelegenheiten haben wir? Wir haben Gemeinde am Sonntag, Bibelstudien unter der Woche und auch Podcast. Jeder von uns, soweit ich wisse, hat ihre eigene Bibel. Die meisten von uns haben mehrere. Also ich weiß nicht, wie viele ich habe. Also verschiedene Sprachen, verschiedene Übersetzungen. Wir haben alle unsere eigene Bibel. Und es gibt Bücher, die uns helfen, die Bibel zu verstehen, damit wir können weiter forschen und mehr lernen darüber. Bücher, die Antworten aus der Bibel für jedes Problem liefern, die uns einfällt. Es gibt Andachtsbücher und Hilfsmittel zur stillen Zeit. Und es gibt Gospelmusik jeder Art. Also egal, was für Musik du liebst, du könntest etwas dieser Art finden, worüber wo die singen über Jesus Christus. Aber mit so vielen Gelegenheiten, wir haben immer noch ein böses und ehrbrechliches Geschlecht. Und die wenig bis gar nichts über Gott weiß. Wie schlimm wird es für diesen Geschlecht in Gericht sein, wenn wir nicht jede uns gegebene Gelegenheit nutzen, um mehr über unseren Herrn zu erfahren. Also wir haben viel mehr Gelegenheit als je zuvor, aber zum großen Teil, die meisten, auch Christen, nutzen das nicht und ist zufrieden mit nur das Mindestens, was also sie brauchen, damit sie ein gutes Gefühl haben. Also die Gelegenheit ist so viel mehr heute. Paulus sagt in Philipper 3, 7 bis 11, aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber das alles übertreffende Erkenntnis Jesus Christi. Paulus war ein Pharisäer. Wir wissen nicht, wann Paulus ein Pharisäer war. Wie er redet, wir haben den Eindruck, dass er hat nie persönlich Jesus kennengelernt. Aber zu der Zeit, als Jesus hier auf Erde war, war er schon ein Student und lehrte unter Gamaliel, der auch ein Pharisäer war. Und Paulus sagt, das achte ich alles als Dreck, um das alles übertreffende Erkenntnis Christus Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Also Paulus, obwohl er nicht dabei war, als Jesus mit den Pharisäern geredet hat, er hat davon gehört. Vielleicht war er Matthäus Evangelium selbst gelesen hat, oder vielleicht er hat nur die von Markus oder Lukas gehabt. Also wir wissen nicht genau, was Paulus dabei gehabt hat. Aber er weiß, er kennt Menschen, die Pharisäer waren, die haben, die waren dabei, als Jesus das gesagt hat. Und er weiß genau, dass das, was Jesus gesagt hat, war die Wahrheit. Die Pharisäer, die haben gemeint, die haben ihre eigene Geistlichkeit gehabt und sie brauchten nicht das durch Jesus Christus. Und so haben sie die am größten Gelegenheit gepasst, weil sie ein Zeichen haben wollen, um über ihn belustigen zu können. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, wir danken dir für die Gelegenheiten, die wir heute haben, dass wir können so viel wissen über dein Wort und was darin steht. Aber Vater, ich bete, dass du wirst uns helfen, diese Gelegenheit zu nutzen, dass wir werden, wie Paulus sagt, dich besser kennen und dass wir können dann auch mehr wie dir sein. Ich bitte in Jesus' Namen. Amen.